Was wäre denn der eine Sales-Hack, den du keinem Verkäufer oder Vertriebler vorenthalten würdest?
Oh, das ist ganz einfach. Einen Tag ein Sales-Coaching zu machen. Denn das würde bedeuten, dass man genau weiß, an welcher Stelle man wie welche unserer Werkzeuge besonders hilfreich einsetzen kann.
Und genau das könnt ihr jetzt gewinnen. Schickt eine E-Mail an podcast@insight-intermedia.training mit dem Betreff Gewinnspiel. Alle Informationen findet ihr dazu auch in den Shownotes. Und dann kommen wir vielleicht schon bald zu euch.
Also schnell mitmachen, bevor es euer Wettbewerber tut. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Also grundsätzlich ist es immer super, den Kunden zu loben. Genauso wie ich dich gerne lobe. Das hast du sehr schön gemacht bisher. In diesem Fall ist mit Loben tatsächlich nicht im Kern gemeint, dass wir den Kunden positive Rückmeldung zu etwas geben, sondern wir nehmen dieses Wort Loben quasi als Leitfaden durch eine gute, strukturierte, sinnvolle, kluge Bedarfsanalyse.
Kauf mich. Sales Hacks, die wirklich funktionieren. Mit Verena und Jan.
Hallo, ich bin Verena.
Und ich bin der Jan.
Und Jan, ich habe dir heute wieder eine Geschichte mitgebracht, und zwar die Geschichte aus dem Baumarkt. Pass auf, da kommt ein Kunde und kommt zum Verkäufer im Baumarkt, er hat ihn gefunden und sagt, ich brauche einen Schlauch. Verkäufer, ja, yeah, voll motiviert, geht mit dem Kunden zusammen in die Gartenabteilung, sagt, hier sind Schläuche. Und der Kunde steht da und sagt, für mein Fahrrad. Kennst du solche Situationen?
Volle Kanne, super. Eine sehr schöne Geschichte, wie aus dem echten Leben. Ich glaube, dass das ganz viele Verkäufer so nachempfinden können. Der Kunde sagt was, der Kunde kommt rein und man glaubt sofort, dass man weiß, was der Kunde braucht und was der Kunde tatsächlich benötigt.
Zum Beispiel?
Guck ja mal ganz gerne so in die Technikverkäuferwelt hinein. Na, und mir fällt da spontan aktuell ein, wenn ich jetzt in einen Handyladen gehe oder mich in der Telekommunikationsabteilung, in einem Elektro-Großflächemarkt bewege, ja, und mich da über einen Handytarif unterhalte, dann merke ich auch relativ schnell, der Verkäufer stellt mir vielleicht eine einzige Frage, nämlich vielleicht, wie viel Datenvolumen brauchen Sie denn? Und dann geht sofort die Reise los und sofort der Präsentationsmodus geht an und im Grunde weiß der Verkäufer über mich überhaupt nichts.
Ja, das kennen wir ja auch, wenn wir zum Beispiel auf der Fläche unterwegs sind. Dann geht die Reise los, habe ich auch nochmal ein Beispiel und vielleicht ist das nochmal ein ganz gutes, um uns heute so ein bisschen an unserem Thema lang zu hangeln, nämlich folgende Situation: Bei einem Coaching auf der Fläche ist es so gewesen, der Verkäufer betreut eine Kundin. Die kommt rein, er stellt ein, zwei Fragen, die Kundin antwortet darauf, hat eine Idee, was für ein Rad sie braucht und er reagiert darauf. Er sagt, okay, ich habe das passende Fahrrad, wir gehen jetzt auf eine Probefahrt, dann können Sie das ausprobieren. Und packt es zusammen, holt es hinten aus der Werkstatt raus und auf dem Weg nach draußen unterhalten die sich weiter. Und dann sagt sie, ja, das ist ja, sieht ja schön aus, tolle Farbe, wo packe ich denn da meinen Hund am besten rein? Ich habe ja so einen großen Hund, den würde ich ja gerne mit auf die Tour nehmen. Und man sieht so ein bisschen beim Verkäufer, ups, Hund, groß, da können wir ja noch nicht mal mit so einem kleinen Anhänger dran arbeiten und zack, ist die Reise in irgendeine andere Richtung gegangen, als sie eigentlich wollten.
Und im Grunde hat der Verkäufer ja auch noch Glück gehabt, dass die Kundin das nämlich gesagt hat. Ich glaube, dass wir ganz oft die Situation haben, dass die Kunden das gar nicht in dem Moment, vielleicht manchmal auch gar nicht wirklich selber wahrnehmen, sondern nur so ein Gefühl haben von, das war mir jetzt irgendwie zu schnell oder das passt jetzt irgendwie noch nicht so richtig zu mir, weil man eben ganz viel noch gar nicht erzählen und mit der Situation und mit dem Produkt warm werden konnte an der Stelle. Und das führt dann eher dazu, dass das Gespräch so eine Unwucht nimmt und der Verkäufer sich nachher unfassbar viele Argumente und unfassbar viel die Seele aus dem Leib labern muss, um den Kunden wieder irgendwie einzufangen und zurückzuholen. Erinnert mich oft dann später in dem Verkaufsgespräch an so einen Teleshopping-Moment. Ne? Also Teleshopping hast du ja genau das Problem, dass du dem Kunden keine Frage stellen kannst, sondern dass du mit unfassbar vielen guten Argumenten, die du am Stück wie so ein Maschinengewehr rausfeuern musst, das musst du deswegen machen, weil du das auf das Glück setzt, dass womöglich in den ersten paar Sekunden etwas dabei ist, was den Zuschauer am Fernsehen jetzt eben fesselt. Und im Verkauf haben wir ja genau das nicht und die Chance wird halt eben leider oft nicht genutzt.
Und es vermittelt natürlich auch, als wäre da einfach so ein extremer Druck, irgendwas zu verkaufen. In der Regel ist es ja auch so, dass die Verkäufer glauben, sie haben genug Erfahrung. Vielleicht ist die auch da, dass man relativ schnell weiß, was der Kunde braucht. Was ich halt total blöd finde, wenn ich in der Rolle der Kundin bin, dass ich eventuell etwas präsentiert bekomme, was überhaupt nicht zu meiner Idee passt. Wenn ich reinkomme in den Laden, habe ich ja eine Idee. Also mal angenommen, ich würde mir ein Bike kaufen, dann wäre das irgendwie vielleicht Mountainbike fahren gehen auf irgendwelchen Bergen und ehrlicherweise deswegen ein E-Bike, weil ich gar keinen Bock hätte, den Weg nach oben so viel treten zu müssen. Das ist meine Idee in meinem Kopf. Wie will denn der Verkäufer auf diese Idee kommen und wie will der mir nachher diese Geschichte erzählen können, wenn der mich überhaupt nicht fragt, außer vielleicht, also er wird mich ja schon fragen, was ich für ein Bike will, dann würde ich sagen Mountainbike. Und häufig erleben wir, dann gehen wir in die Ecken mit den Mountainbikes. Und dann kriegst du Fragen gestellt wie großer Rahmen, kleiner Rahmen, Nabenschaltung, Gangschaltung. Dann bin ich lost, weil E-Bikes fahre ich sonst nicht so. Also ich weiß, was ein Mountainbike ist, aber nicht ein E-Bike-Mountainbike.
Naja, also über Fragetechniken an sich können wir auch nochmal irgendwann einen coolen Podcast machen, weil das natürlich genau damit zu tun hat, mit der Art und Weise, wie komme ich denn an die richtigen Informationen. Aber ich glaube, die grundsätzliche Frage an der Stelle gerade ist ja, warum machen die das eigentlich so? Warum geht der Verkäufer eigentlich so vor? Ne? Also man weiß ja, eigentlich soll ich eine gute Bedarfsanalyse machen, aber dann erleben wir ja ganz oft in den Trainings, dass eigentlich besonders die erfahrenen Verkäufer, die alten Hasen, nenne ich sie mal, dass die sich in der Praxis damit unfassbar schwer tun. Und ich glaube tatsächlich, du hast zwei Sachen gesagt, die genau damit zu tun haben. Das eine ist, ich habe einfach schon so viele Verkaufssituationen erlebt, dass ich weiß, wenn du sagst, ich will ein Mountainbike kaufen, dann wird das schon zu 85% das sein, wo ich jetzt direkt hingehe. Und da kann ich mir den ganzen anderen Quatsch kann ich mir halt sparen, weil die Erfahrung das einfach sagt, dass das in der Regel so läuft.
Vielleicht ist es ja tatsächlich auch das richtige Bike nachher, aber was bringt es mir? Ich weiß es ja noch nicht.
Ganz genau. Und ich nehme mir noch ein paar andere Möglichkeiten, kommen wir gleich nochmal zu. Ne? Also warum machen die das? Einmal die Erfahrung und ich glaube damit schneller zu sein im Verkaufsgespräch, weil ich dann denke, ich könnte mir schon ganz viel quasi an Gespräch sparen. Und der zweite Teil ist auch etwas, was du gesagt hast, weil auch das erlebe ich ja, dass nämlich die Verkäufer tatsächlich den Druck haben, etwas Bestimmtes zu verkaufen und gar nicht groß die Diskussion aufkommen lassen wollen, ob das jetzt richtig ist oder nicht, sondern ganz schnell mit dir zu diesem Produkt, wo der Verkaufsleiter, der Chef, wer auch immer gesagt hat, das muss jetzt raus, also gehen wir ganz schnell dorthin, damit ich dir das bestmöglich anpreisen kann. Und im Idealfall ist meine Hoffnung, dass du so begeistert bist, dass wir überhaupt gar nichts mehr über was anderes sprechen müssen. Beides funktioniert am Ende des Tages in der Praxis eigentlich erkennbar schlecht und trotzdem wird beides ganz oft so gemacht.
Ja, vor allem, was ich mich dann, also ich meine, jetzt bin ich natürlich auch ein ganz spezieller Kundentyp wahrscheinlich, aber wenn du mir 3-4 Fragen stellst zu dem, was ich mit dem Bike machen möchte, ne, das, was wir so kennen, und du packst es dann runter und sagst, das ist das Bike und jetzt fahren wir mal Probe, ich kann dir das gar nicht abnehmen, dass du jetzt schon weißt das. Also selbst wenn du es wüsstest, kann ja sein, weil du die Erfahrung hast, dass du sagst, ne, die ist so und so groß, die braucht den und den Rahmen, aber wenn du mich das alles nicht gefragt hast, dann glaube ich auf dem Weg nach draußen, naja, warum ist es eigentlich nicht da hinten das Pinke, weil das gefällt mir ja eigentlich viel, viel besser, warum hast du mir nicht das vorgestellt?
Und das sind ja genau die Fragen, die kommen. Also es ist ja ganz oft so, ne, dass dann, wenn man in der Präsentation ist, der Kunde plötzlich sagt, ja, warum ist es denn nicht das daneben? Warum ist es nicht das Pinke oder nicht das Billigere oder nicht das Teurere? Ja, und ich glaube, das hängt damit zusammen, auch da wieder, dass der Verkäufer sich seiner Rolle und seiner Funktion nicht wirklich im Klaren ist. Was passiert? Du kommst als Kundin oder ein Kunde, eine Kundin kommt in einen Laden, kommt in eine Verkaufssituation und hat ein mehr oder weniger diffuses Bild einer möglichen Lösung im Kopf. Was meine ich mit diffusem Bild? Ne? Manche Kunden wissen sehr, sehr klar, die haben sich vorher schlau gemacht, haben im Internet recherchiert, die kommen also mit einem sehr klaren und deutlichen Bild in meinen Laden. Und manche Kunden wissen gar nicht genau, was sie wollen, sondern haben ein sehr diffuses Bild, haben nur irgendwie gehört, da gibt es was, was irgendwie passen könnte, da muss es doch eine Lösung geben. Ich weiß aber noch gar nicht, wie die genau aussieht. Ne? Das wäre dann ein sehr unklares Bild. Meine Aufgabe als Verkäufer muss es sein, dass ich dieses Bild so gut wie möglich verstehe. Nur wenn ich das verstanden habe, nur wenn ich dir quasi dein Bild aus dem Kopf abgetankt habe, dann bin ich später im Gespräch in der Lage, dir ein neues Bild zu geben, was dich dann begeistert und was dann, damit du eben bestmöglich verstehst, warum es für dich genau die richtige Lösung ist, die ich dann parat habe. Aber Schritt 1 muss sein, ich muss dieses Bild verstehen. Ansonsten habe ich keine Chance.
Und jetzt, wo du diffus sagst, und ich denke, wir wissen ja jetzt alle bereits, dass wir total bei dem Thema Bedarfsanalyse sind, möchte ich einmal zum B2B-Bereich rübergehen. da haben wir ja das auch mit dem diffusen Bild häufig, ne? Also aus der Erfahrung, wenn ich mit unseren Kunden im Kontakt bin, die kommen mit, wir haben da eine Idee, wir haben da ein Projekt, wir möchten das gern so und so machen. Ich mache ja trotzdem eine Bedarfsermittlung. Natürlich bin ich sehr früh mit dem, was ich weiß, in der Lage, vielleicht einzuschätzen, wohin das Ganze gehen soll. Ich merke aber selber, je mehr Fragen ich stelle, desto größer stellt sich dieses Bild dar, was dieser Kunde sich eigentlich vorgestellt hat, in dem, was er tun möchte. Und nur so kann ich ja auch passgenau etwas anbieten, weil wir hätten ja das gleiche Problem auch in der Dienstleistung. Ich biete nachher ein Projekt an und er sagt, naja gut, aber es hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Im B2B-Bereich gibt es ein paar kleinere Unterschiede, weil im Prinzip, wie so oft, ne, im Prinzip gibt es keinen Unterschied. Aber im B2B-Bereich muss man ein paar Dinge beachten. Zum einen haben wir mit Dienstleistungen zu tun oder mit einem Produkt. Und da hängt es natürlich dann davon ab, wie kompliziert die mögliche Lösung ist, wie komplex ist diese mögliche Lösung, die quasi dort angefragt, um die es im Kern in dem Verkaufsgespräch geht. Je komplexer, je komplizierter, desto klarer ist beiden Seiten, dass es natürlich erstmal eine Synchronisation über Fragen, über eine Bedarfsermittlung geben muss. Und dementsprechend ist da auch die Erwartungshaltung vom Kunden an vielen Stellen deutlich größer daran. Ne? Im Einzelhandel hat man oft das Gefühl, oh Gott, darf ich dem Kunden überhaupt zu viele Fragen stellen, der findet das ja komisch. Ja, im B2B ist das eher gelernt.
Ja.
Führt sogar dazu, dass es im B2B, gerade bei Produkten, muss man ja sagen, haben ja Geschäftskunden teilweise über irgendwelche Buying Center oder Einkaufsprozesse, Einkaufsabteilungen, sagen wir mal, hat ja der Geschäftskunde deutlich aufgerüstet. Ne? Also da gibt es ein ganz anderes Verständnis dafür. Da machen die sich teilweise intern schon, bevor sie überhaupt auf einen möglichen Geschäftspartner zugehen, machen die sich intern schon Gedanken dazu, was sind denn wirklich unsere Bedarfe? Was ist denn das, wofür wir es einsetzen wollen? Wie stellen wir uns das denn ganz genau vor? Auch vielleicht zu welchen Preisen stellen wir uns das vor? Sodass es dort oft einfach eine andere Vorbereitung und damit auch ein tieferes Gespräch möglich ist. Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Im Privatkundenbereich haben wir halt alle möglichen Rollen in einer Person. Den Einkäufer, den Verhandler, der das Budget im Blick haben muss, den Nutzer, keine Ahnung. All diese Rollen eine Person. Im B2B haben wir für jede dieser Rollen oft, bei größeren Unternehmen zumindest, Spezialisten, die sich dann eben darauf besser vorbereiten können.
Du hast eben ein Stichwort gesagt, nämlich die Fragen stellen. Das erinnert mich so ein bisschen an einer unserer Verkaufsregeln, in der wir sagen, ein kluger Verkäufer weiß, was er fragen sollte. Ein klügerer Verkäufer weiß, wann er es fragen sollte. Und der klügste Verkäufer weiß außerdem, wie er fragen sollte.
Ich hätte es nicht schöner sagen können.
Natürlich nicht, deswegen habe ich es ja auch gesagt und nicht du.
Ja, aber im Kern ist es ja genau das, worum es geht. Also ein Verkäufer, der keine Ahnung hat, der stellt keine Fragen.
Ja.
Wenn man die Menschen draußen fragt, was macht einen guten Verkäufer aus, dann hörst du ja auch oft, dass sowas gesagt wird wie, ein guter Verkäufer kann unheimlich gut reden. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, ein guter Verkäufer kann in allererster Linie erstmal gut zuhören. Und um dieses Zuhören zu ermöglichen, muss er wissen, dass er überhaupt was fragen muss. Und dann mit den Informationen was anfängt.
Und hier würde ich direkt mal auf unseren Sales-Hack gehen. Nämlich, wir haben ja gesagt, warum sollten wir eigentlich den Kunden loben? Was bedeutet eigentlich das, wenn wir sagen, wir loben unsere Kunden? Magst du mal unser Loben erklären?
Also grundsätzlich ist es immer super, den Kunden zu loben.
Ja.
Genauso wie ich dich gerne lobe. Das hast du sehr schön gemacht bisher. In diesem Fall ist mit Loben tatsächlich nicht im Kern gemeint, dass wir den Kunden positive Rückmeldung zu etwas geben, sondern wir nehmen dieses Wort Loben quasi als Leitfaden durch eine gute, strukturierte, sinnvolle, kluge Bedarfsanalyse. Also wir wollen damit sicherstellen, dass wir zum einen sagen, oder zum einen unterstreichen, dass der Verkäufer weiß, was er fragen sollte. Und wir wollen auch sicherstellen, dass wir dem Verkäufer geben, wann er es fragen oder in welcher Reihenfolge er es fragen sollte.
Weil
da glauben wir nämlich, dass es da eine sinnvolle Reihenfolge gibt, die man im Kopf durchgehen kann. Und ich muss mich einfach nur an dieses Loben-Schema, nenne ich es jetzt mal, halten und komme dann relativ gut durch meine Bedarfsanalyse durch.
Was bedeutet denn das L?
Genau. Wofür steht das Loben? Also einmal kurze Übersicht. Das L steht für die Lösungskompetenz des Kunden. Das O steht für die Orientierungsfragen im Hier und Jetzt des Kunden oder im Anwendungsbereich des Kunden. Das B steht für die Bleibt-so-Frage oder Fragen. Das E steht für die Ergänzungsfragen und das N steht für die Neugierfragen. So, das ist mal so ganz grobe Einordnung, wie wir zu diesem Begriff Loben gekommen sind.
Wenn wir jetzt zu der Lösungskompetenz kommen, da strugglen schon auch in den Trainings einige mit, weil sie gar nicht ganz verstanden haben, was wir eigentlich meinen. Was meinen wir?
Ist natürlich auch ein bisschen ein kryptisches Wort, ne? Lösungskompetenz des Kunden, was soll das sein? Im Kern geht es um die Überlegung, wie sinnvoll wäre es für mich als Verkäufer zu wissen, mit welcher Vorinformation oder mit welcher Vorbildung kommt der Kunde hier in dieses Gespräch? Wir reden ja gerne davon, dass wir sagen, Verkaufen, gutes Verkaufen ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Und die Frage ganz früh im Gespräch, deswegen fangen wir auch damit an, nachdem das Gespräch angefangen hat, ganz früh herauszufinden, auf welcher Augenhöhe möchte ich eigentlich oder muss ich diesem Kunden begegnen? Kennt er sich gar nicht aus? Ist das ein anderes Gespräch oder hat es einen anderen Gesprächsverlauf, als wenn ich mit jemandem mich unterhalte, der womöglich das studiert hat oder seit 40 Jahren in dem Bereich arbeitet? Ne? Dann ergibt sich direkt eine andere Augenhöhe und ein anderes Gespräch. Das ist das, was ich versuche damit rauszufinden. Und jeder Verkäufer kann sich einmal kurz fragen, wäre es klug, wenn ich ganz früh im Gespräch rausfinde, auf welcher Augenhöhe begegne ich eigentlich meinem Kunden?
Also wir finden das auf jeden Fall klug, weil, und ich manchmal wundere ich mich, warum viele sich damit so schwer tun, einfach einzusteigen mit, naja, haben Sie sich schon informiert? Was wissen Sie denn schon über dieses Produkt? Weil am Ende wüsste der eine oder andere, dass er mir jetzt nichts über Lumen beim Beamer oder sonstiges erzählen müsste, weil ich gar keine Ahnung davon habe. Oder beim E-Bike auch grundsätzlich keine Ahnung von Akkus, Größe oder sonstiges habe.
Und jeder Verkäufer sagt, es wäre super, ich wüsste das. Und Fragen, das, was du gerade gesagt hast, macht keiner.
Ja.
Macht keiner, weil man das Gefühl hat von, das darf ich nicht oder das kann ich nicht oder das will der Kunde nicht. Und unsere Erfahrung ist eine definitiv andere, ganz früh zu erfragen, ey, wie gut kennen Sie sich aus? Also im Grunde ist es immer die Frage, egal ob ich B2B oder B2C unterwegs bin, es ist immer die Frage, wie gut kennst du dich aus? Wie gut kennen Sie sich aus? Wie gut kennen Sie sich mit dem Produkt, mit der Sparte, mit der Branche, mit keine Ahnung was aus, mit dem ich immer ins Gespräch einsteige, weil es mir sofort Informationen über die Augenhöhe und die Kompetenz des Kunden gibt.
Dann wollen wir uns mal das O anschauen. Ich glaube, das ist das, was allen am leichtesten fallen wird, weil das kennt man ja eigentlich.
Genau, die Orientierungsfragen sind dann die, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassischen Bedarfsanalysefragen, mit denen ich jetzt herausfinde, okay, was ist denn da ganz genau los? Also diese klassischen was, wo, wie viel, wer. Ne? Also ich versuche mich im Bedarfsraum des Kunden zu orientieren, indem ich eben herausfinde, okay, was hat der damit vor? Wie hat er das bisher gelöst? Was ist da passiert? Also da versuche ich diese vielen, vielen, ich nenne es jetzt mal harten Fakten, Informationen abzutanken, die ich eben benötige, um nachher entscheiden zu können, ist das das richtige Produkt oder habe ich das richtige Produkt? Welches könnte das richtige Produkt sein?
Ja, und das machen ja viele tatsächlich, nur leider viel zu wenige Fragen. Also sie sind da, aber es sind zu wenige. Okay, dann gehen wir mal zu dem B über.
Ja, das B setzt darauf, dass wir in fast allen Situationen uns darauf verlassen können, dass der Kunde die Situation, wofür er jetzt eine Lösung braucht, ja bisher auch schon irgendwie gelöst hat. Also irgendwie hat er das ja gemacht. Irgendwie ist er mit dem Leben irgendwie klargekommen bisher.
In der Regel, hoffe ich doch.
Genau. Und die Frage ist, keine Ahnung, ne, wenn wir an eine Waschmaschine denken, dann hat er ja vorher irgendwie seine Wäsche auch gewaschen. Er ist ja nicht mit schmutzigen Klamotten durch die Gegend gelaufen. Und an der Lösung, die er bisher gehabt hat, wird er womöglich etwas gefunden haben, warum er sich irgendwann mal für diese Lösung entschieden hat und was er gerne beibehalten wollen würde. Etwas, was er an der aktuellen Lösung gut findet.
Das wäre bei meiner Waschmaschine übrigens, dass ich diesen Knopf drücken kann, dass das alles nur die halbe Zeit dauert. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt, aber bei meiner nächsten Waschmaschine brauche ich das wieder. Ich verstehe gar nicht, warum man doppelt so lang waschen sollte.
Absolut berechtigt. Ja, und die Frage nach dem, was an Ihrer bisherigen Lösung möchten Sie gerne beibehalten, ist ja eigentlich dieselbe Frage, die wir vielleicht auch in dem O-Bereich, in dem Orientierungsbereich gestellt haben und die man oft hören kann, nämlich, dass ich den Kunden fragen soll, was ist Ihnen denn wichtig?
Ja.
Die Frage nach, was ist Ihnen wichtig, ist aber so allgemein und so global für den Kunden, dass er die oft gar nicht beantworten kann. Ich bleibe bei der Waschmaschine, wenn ich dich frage, was ist dir bei der Waschmaschine wichtig, dann wirst du womöglich sagen, na, dass sie saubere Wäsche wäscht, also was soll mir sonst wichtig sein? Ne?
Ja, ja.
So, die Frage aber nach, was war denn deine Lieblingsfunktion an deiner bisherigen Lösung, was müssen wir unbedingt beibehalten, die kannst du konkret beantworten und damit nennst du mir automatisch etwas, was dir wichtig ist, was ich als wesentliches Argument unbedingt in meinem Kopf abspeichern sollte.
Gut, dann gehen wir mal zum E unserer Ergänzungsfrage. Oder was?
Genau, die Ergänzungsfrage ist quasi das Gegenstück. Du stehst ja nicht ohne Grund hier. Also ja. Wir sind ja nicht ohne Grund im Gespräch. Es gibt ja einen Grund, warum deine bisherige Lösung jetzt nicht mehr funktioniert. Vielleicht Waschmaschine kaputt, vielleicht zu unbequem, vielleicht zu teuer, vielleicht keine Ahnung, was auch immer los ist. Also braucht deine bisherige Lösung eine Ergänzung, eine Erneuerung, eine Innovation, eine Veränderung. Und die muss ich jetzt herausfinden. Und auch da frage ich dich nicht ganz allgemein und ganz groß, sondern ich frage ganz genau, ey, und was hat Ihnen denn gefehlt? Was an der bisherigen Waschmaschine hätten Sie sich denn gewünscht, was anders sein soll?
Mir fällt zur Waschmaschine jetzt gerade gar nichts ein, aber weißt du, was mir total häufig fehlt, wenn wir in Hotels unterwegs sind? Den Sleep-Timer-Taster auf der Fernbedienung. Ich kriege die Krise. Also ich wünschte, alle Hotels würden bitte diese nachholen. Also genau, wir haben verstanden, es geht darum, was fehlt mir an meinem Produkt und was muss auf jeden Fall dran sein.
Und vielleicht ist es auch nur, dass du sagst, eigentlich nichts. Es wäre schön gewesen, die Waschmaschine hätte länger gehalten, jetzt wo sie kaputt gegangen ist. Ne?
Genau.
Auch das kann etwas sein, was nachher das Ergebnis ist. Sowohl bei dem bleibt so, als auch bei der Ergänzungsfrage muss auch nicht zwingend eine Antwort vom Kunden kommen. Ne? Wenn du bei der Was soll so bleiben Frage sagst, bitte nichts, das Ding war so schrecklich, dass bitte alles anders sein soll. Ja, dann ist das
aber eine Antwort.
Eine legitime Antwort, genauso wie du sagst, ey, eigentlich hätte ich gern das gleiche Produkt, was ich immer hatte, jetzt ist es leider kaputt gegangen, da muss nichts ergänzt werden, es muss nur genauso gut sein wie das, was ich hatte. Beides vollkommen legitime Antworten, aber beides Antworten, die für mich als Verkäufer absolutes Gold sind in dem, wie ich dir nachher erzählen werde, warum ich genau die richtige Lösung für dich habe.
Jetzt bin ich neugierig. Was steht das N?
Überraschung, es ist die Neugierde. Neugierfragen sind eigentlich Fragen, wenn ich es ganz ehrlich sage, die eher mir als Verkäufer helfen, als unbedingt für den Kunden total entscheidend sind. Neugierfragen eröffnen mir einen neuen Raum, mit dem ich versuche, dich für etwas zu gewinnen oder dich neugierig zu machen. In der Verkaufspsychologie sagt man auch, dass das bedarfserweckende Fragen sind. Was ist der Hintergrund? Bei all dem, was wir in der Bedarfsermittlung tun, kannst du mir nur von Dingen, von Bedürfnissen, von Schwierigkeiten berichten, die du kennst, die du erlebt hast oder von Funktionen, die du weißt, dass es die gibt.
Ja,
wir sind aber an vielen Stellen, sind wir in Bereichen unterwegs, da weißt du gar nicht, dass es das gibt. Und weil du nicht weißt, dass es das gibt, kannst du auch nicht sagen, dass du es gerne hättest, weil du bist ja nicht die Erfinderin. Ne? So. Und genau das können diese Neugierfragen quasi leisten. Neugierfragen sind also Fragen, die oft anfangen, oder ich benutze oft die Formulierung, wie wäre es, wenn? Also angenommen, Ihre Waschmaschine, oder wie wäre es, wenn Ihre Waschmaschine nicht nur ein Display auf dem Gerät hätte, sondern wenn sie, ne, die steht ja bei Ihnen unten im Keller, wie wäre es, wenn Sie die oben auf Ihrem Smartphone-Display per App steuern könnten, sodass Sie nicht jedes Mal runter in den Keller laufen müssen.
Das geht.
So, und jetzt können zwei Dinge passieren. Entweder sagst du, oh krass, das geht, mega, möchte ich unbedingt haben. Dann weiß ich, weiteres Argument auf meiner Liste. Oder aber du sagst, nee, ganz ehrlich, was ist denn das für ein Scheiß, braucht keine Sau.
Würde ich übrigens sagen, so. Ich brauch's nicht, aber
okay, dann weiß ich, über dieses Argument werde ich schweigen, dazu werde ich nichts mehr sagen. Ja? Selbst wenn es die Waschmaschine, die du nachher kaufst, womöglich die Funktion hat, aber diese Funktion bringt dir halt nichts, also werde ich nichts dazu sagen. Das ist quasi die Idee der Neugierfrage. Oft wird sie, gerade auch im B2B-Bereich, wird sie verwendet mit, wie wäre es, wenn Ihre neue Lösung das gleiche könnte wie Ihre alte Lösung, aber halt nur viel billiger ist. Das ist damit aber nicht gemeint. Ne? Also das ist so ein bisschen so eine rhetorische Frage. Yeah. Da würde ja keiner sagen, nee, das finde ich eine scheiß Idee. Yeah. Das meine ich damit nicht, sondern hier meinen wir wirklich bei der Neugierfrage eine neue Funktion, eine neue Idee, ein neuer Impuls, etwas, was du noch nicht kanntest, das halte ich hier mal hoch und prüfe mal, findest du das cool oder findest du das nicht cool?
Ich habe es verstanden. Ich kenne sie allerdings ja auch schon. Und wir trainieren natürlich auch total viel, also dass das umgesetzt werden kann. Aber wenn man dieses Loben im Kopf hat und immer wieder sich daran orientiert, dann ist es ja eigentlich relativ einfach. Und wir hatten ja schon mal die Ja-Treppe als Goodie. Und wie kriegen wir das jetzt noch miteinander in Verbindung?
Total einfach. Denn wenn du dich erinnerst bei der Ja-Treppe und wer sie nicht kennt, unbedingt in die Folge reinhören. Bei der Ja-Treppe haben wir ja gesagt, das ist die kurze, knappe Zusammenfassung nach der Bedarfsanalyse, mit der ich die Bedarfsanalyse abschließe, um dann sauber in die Argumentations- oder Präsentationsphase übergehen zu können. Jetzt haben wir bei Loben, L-O-B-E-N, 5 Buchstaben, 5 Teilbereiche, über die wir gesprochen haben in der Analyse. Und bei der Ja-Treppe haben wir gesagt, fasse die wichtigsten 4, 5, 6 Punkte zusammen, bei der Kunde möglichst immer sagen kann, ja genau, ja das habe ich gesagt, ja genau, so war's. Das heißt, eigentlich muss ich mir nur die 5 Dinge aus dem Loben merken und die nachher in die Ja-Treppe überführen und dann bin ich voll am Start und kann mit der Ja-Treppe quasi die Bedarfsanalyse hervorragend abschließen.
Okay, dann versuche ich einfach mal jetzt an der Stelle, dir unser Goodie zu verkaufen. Stell dir doch bitte mal vor, du bist Verkaufsleiter eines Sales-Teams und kommst mit der Herausforderung, dass eure Verkaufsgespräche viel zu lange dauern.
Quasi ein Klassiker.
Ja, kannst du also gut nachvollziehen. Wenn ich jetzt unsere Lobentechnik nehme, starte ich mit dem L und würde dich erstmal fragen, wie gut kennen Sie sich eigentlich mit dem Thema strukturiertes Verkaufsgespräch aus?
Oh, also das haben wir mal versucht, das hat überhaupt nicht funktioniert, also eigentlich gar nicht. Da, also wir hatten mal so Leitfäden, aber das hat gar nicht funktioniert, deswegen das machen wir nicht. Strukturiertes Verkaufsgespräch brauchen wir nicht.
Okay, wie machen Sie es denn bisher?
Aktuell ist es so, dass unsere Verkäufer, unsere Vertriebler alle so quasi frei nach Schnauze unterwegs sind. Das ist ja auch hochgradig authentisch und da kann eigentlich jeder das so machen, wie es für ihn am besten taugt.
Okay, ich verstehe. Wie reagieren die Kunden darauf?
Die finden natürlich authentisch sein super, ist ja klar. Das Problem in unseren Verkaufsgesprächen ist eigentlich eher, dass wir im Verlauf des Gesprächs oft feststellen, dass die Kunden wirklich viele Fragen haben, viel diskutieren wollen, viele Einwände haben, auch nachher dann oft mit Reklamationen wieder um die Ecke kommen. Das macht halt eben alles sehr, sehr langwierig.
Okay, wir merken, ich bin ja schon in den Orientierungsfragen. Natürlich braucht es sehr viel mehr, für die wir jetzt nicht die Zeit haben. Man könnte noch fragen, in welcher Situation passiert das Ganze? Wer führt die Gespräche? Mit wem? Ich gehe zu unserem B. Naja, was soll denn so bleiben? Was ist denn richtig gut in den Gesprächen aktuell?
Also was uns total super gelingt, ist, dass wir unseren Kunden deutlich machen können, dass wir doch sehr kompetent sind, dass wir wirklich Ahnung haben. Auch deswegen halt eben auch gut mitdiskutieren können und uns da wirklich reingefuchst haben, ja.
Und wenn wir jetzt etwas Neues, etwas ergänzen können, was wäre Ihnen wichtig, was zukünftig mit in diesen Gesprächen passiert?
Naja, als Vertriebsleiter habe ich natürlich vor allem immer im Blick, wie viele Gespräche schaffen meine Leute am Tag. Und da merke ich einfach, dass wir sehr, sehr lange Gespräche führen. Und für mich wäre super, wenn die Gespräche einfach effizienter laufen könnten, sodass wir unsere guten Kundenbeziehungen, dass wir davon eben mehr an einem Tag quasi pflegen könnten, als uns das aktuell gelingt.
Und jetzt stelle ich unsere Neugierdefrage, wie wäre es denn, wenn ich da etwas hätte, was sofort für all Ihre Mitarbeitenden anwendbar ist und Sie sofort loslegen könnten?
Ja, das wäre richtig super. Also, wenn ich nicht nur was hätte, was mir weiterhilft, was ich meinen Leuten zukünftig beibringen muss, sondern wenn wir auch noch was hätten, was ich denen sofort geben könnte, das würde ja sofort für eine Verbesserung der Situation führen. Das wäre mega.
Na, dann fasse ich doch einmal zusammen. Also, Sie haben aktuell keinen Gesprächsleitfaden?
Nein.
Verkaufsgespräche dauern einfach Stunden?
Auf jeden Fall.
Es gibt bei den Kunden viel zu viel Einwände und Reklamationen?
Ja, sehr viel.
Okay. Die Kompetenz soll aber weiterhin gezeigt werden können.
Das wäre wichtig, ja.
Und eigentlich wünschen Sie sich effizientere Gesprächsführung zukünftig.
Genau so ist es.
Naja, und dann wäre es natürlich, haben Sie gesagt, cool, wenn wir sofort loslegen könnten und auch alle Mitarbeitenden mit etwas ausstatten, dass es gleich für alle klappen kann.
Also wenn es da was gäbe, das wäre so toll.
Naja, jetzt wäre ich nicht ich, wenn ich nicht was hätte für Sie. Einfach mal unser Goodie runterladen. Was halten Sie davon? Da ist alles mit drin.
Ich muss ganz dringend ins Internet und das sofort runterladen. Wo finde ich denn den Link?
Naja, den finden Sie auf unserer Webseite oder hier in den Shownotes.
Wahnsinn. Ja, aber genau so könnte es funktionieren. Jetzt haben wir es natürlich sehr deutlich und sehr klar gemacht, wie die einzelnen Steps sind. In einem normalen Verkaufsgespräch würde man das vielleicht mit ein bisschen Übung etwas charmanter, etwas mehr im Flow machen. Eine Frage bleibt noch zu klären und das ist die Frage der Zeit.
Ja, viele würden jetzt denken, das dauert jetzt doppelt so lang, dreifach so lang, ne?
Und ist auch ehrlicherweise das, was wir oft hören an der Stelle, dass es heißt, ja, warte mal ganz kurz, also all die Fragen, das kann ich ja gar nicht stellen, das ist ja total schwierig. Man muss sich immer klar machen, jede Sekunde, die man in die Bedarfsermittlung steckt, ist eine Sekunde, die ich doppelt und dreifach hinten heraus wieder raushole. Weil ich eben nicht mehr über 5 Produkte, sondern noch über das eine richtige Produkt sprechen muss. Weil ich nicht mehr alle 50 Features erklären muss, sondern nur noch die 5 oder 6 oder 7, manchmal vielleicht auch nur das eine, was genau das Produkt eben zur richtigen Lösung für meinen Kunden macht. Ich kann mich also viel mehr fokussieren und viel mehr konzentrieren. Und das führt dann am Ende dazu, dass es weniger Einwände, weniger Rückfragen, sondern viel mehr, viel schneller die Bereitschaft gibt, tatsächlich die Lösung auch zu kaufen. Und deswegen, wie gesagt, lohnt es sich, die Zeit in die Bedarfsanalyse zu stecken.
Also die Schleife, nochmal zu meinem Beispiel E-Bike, dann wäre es wahrscheinlich direkt das Lastenrad geworden mit dem Hund vorne drin und die Geschichte mit Picknick machen und den entsprechenden Korb, ach, was man hätte noch alles malen können. Also ich würde sagen, Bedarf ermittelt und Zeit zum Tschüss sagen, oder was meinst du?
Finde ich ganz genauso. Das war wieder eine coole Folge von uns beiden.
Ich lobe dich.
Genau. In diesem Sinne bin ich raus und freue mich auf Feedback, Anregungen und auf unsere nächste Folge.
Wir sagen tschüss, bis dahin.
Tschüss.